Patrouille Suisse ist das offizielle Flugvorführteam der Schweizer Luftwaffe, das 1964 gegründet worden ist. Das heisst, Patrouille Suisse ist 60 Jahre alt. Weltweit berühmt tritt Patrouille Suisse bei vielen nationalen und internationalen Veranstaltungen auf und begeistert Zuschauer mit spektakulären Luftshows. Die Piloten sind hochqualifizierte Militärpiloten, die ihre Fähigkeiten in verschiedenen Flugmanövern und Synchronisation perfektionieren. Neben der Präsentation von akrobatischen Flugkünsten fördert Patrouille Suisse auch das Interesse an der Luftfahrt und repräsentiert die Schweiz auf beeindruckende Art und Weise. Heute Gast im Off the Record Podcast ist der Nils Hämmerli. Der Nils Hämmerli ist der Kommandant von der Patrouille Suisse. Das Gespräch ist im Rahmen vom HDW Business Club aufgezeichnet worden, wo der Nils Hämmerli zu Besuch war. Mein Name ist Michael Köhn.
Liebe Gäste, besten Dank für die Einladung zuerst. Es freut mich außerordentlich, dass ich auf Basel lang kommen durfte, von Bratlen oder nach Bratlen. Und dass ihr vor allem das aushaltet, dass einer mit einer Zürichschnur euch jetzt ein bisschen etwas erzählt heute Abend über Patrouille Suisse. Ich habe viele Themen, du hast es angetönt. Ich stelle mir dann nachher noch kurz vor, zuerst einen Film zum Einstieg. Du hast gesagt, 60 Minuten geht es schust. Ich könnte ausschmücken und jedes Thema vertiefen und dazu relativ viel erzählen. Heute über das ein bisschen kürzen, gehe ein bisschen darüber hinweg. Aber wie gesagt, im Talk und nachher auch vielleicht im Apro oder sonst könnt ihr auch wirklich gerne auf mich zukommen und noch Fragen stellen, falls etwas nicht klar sein sollte. Also nochmal besten Dank. Und ich glaube, ich nehme euch jetzt zuerst einmal mit ins Thema rein, in Kunstflug, in Formationskunstflug mit dem Jet, mit der Patrouille Suisse, und um das soll es gehen in den nächsten 30 Minuten. Michael, der Sound ist wirklich beeindruckend da drin. Das tönt sehr gut. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einstimmen auf das Thema. Das Lauberhorn ist ja auch schon wieder bald auf der unserer Agenda und dort freuen wir uns immer drauf. Das ist ein sehr spezielles Event und macht immer wieder Freude, wenn wir dort oben können Sie. Wir haben verschiedene Themen, die ich kurz ansprechen möchte. Also, wieso gibt es uns überhaupt? Was ist die Geschichte von der Patrouille Suisse? Das nur kurz. Wir haben den F5, den ich euch ein bisschen näher bringen kann. Die Herausforderungen, die wir allgemein haben in dieser Fliegerei. Dann der Verbandsflug. Da hat es auch immer ganz komische Vorstellungen, wie das überhaupt funktioniert. Und da möchte ich euch dann ein bisschen Einblick geben, wie wir das machen. Und dass wir da eigentlich keine Hilfsmittel zur Verfügung haben. Nachher ein Teamwork. Die Wahl der Mitglieder und auch vom Kommandant ist ein spezielles Prozedere. Gehen wir vielleicht dann auch im Talk ein bisschen näher darauf ein. Das ist ganz exklusiv, wie wir das handhaben können. Und nachher Kommunikation, auch ganz speziell bei uns im Team. Es gibt so zwei ganz außerordentlich unterschiedliche Phasen, wo wir uns drin bewegen, und dann müssen wir auch die Kommunikation dementsprechend anpassen. Also das möchte ich euch ein bisschen mitgeben. Dann am Schluss etwas ein bisschen zum Schmunzeln, wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Sachen, die vielleicht jetzt nicht gerade morgen im Blick stehen müssen, aber wo wir da im Saal ein bisschen könnt euch mitgeben. Wir haben so Ritual und Traditionen und ja, dort kann man etwa ein Lachen noch produzieren. Zu meiner Vorstellung, eben der Kommandant, das tönt so militärisch, ist natürlich auch, aber ich sehe mich als Coach und als Überwacher und als Supervisor von dem Team. Ich habe drei Kinder, die halten mich auf Trab, mit grossem Abstand zueinander. Das ist anspruchsvoll, aber anspruchsvoller ist es, die Piloten, all die ist manchmal wie ein Sack Flöhe, dass man die so ein bisschen beieinander hat und mit denen zurankommt. Dann habe ich viele Flugzeugtypen fliegen, F-18, 15 Jahre. Und nach einem Vorfall mit dem Nacken habe ich es dann bleiben und habe dann gefunden, ja, über 1000 Stunden auf dem Flüger und 15 Jahre lang. Und jetzt fliege ich den gemütlicheren Tiger noch und den Porter. Und eben dabei sein habe ich eben auch dürfen. Und es ist schön, wieder nach 10 Jahren zurückkommen. Das Team hat sich verändert und dort können, wieder einsteigen als Kommandant. Patrice ist der offizielle Jet-Vorführverband der Schweiz. Wir dürfen uns die Ambassadoren oder eben die fliegenden Botschafter der Schweiz nennen. Übrigens, das Bild ist uralt, hat aber ziemlich Aufsehen erregt. Aber auch das können wir dann vielleicht beim Abbruch kann ich euch das, erläutern, wo wir das gemacht haben, wo wir über Bern, über das Bundeshaus reingeflogen sind. So. Das darf man machen, by the way, noch. Aber es kommt vielleicht nicht überall gut an. Darum stehe ich so rot heute Abend vor euch. Wir wollen mit den Patrouillen die typischen Tugenden, die wir haben, eben Zuverlässigkeit, Präzision, Pünktlichkeit und so weiter, möchten wir symbolisieren und wiedergeben. Und jetzt ohne vielleicht auch überheblich zu wirken, aber Patrouillen ist schon ein Name, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie Toblerone oder Ofenmaltinen, aber Patrouillen ist eine Institution, ist ein Brand seit 60 Jahren. Und es ist uns wichtig, dass wir auch so auftreten, dass wir die Swissness pur eigentlich überbringen, so wie wir eben arbeiten hier in der Schweiz und wo wir eigentlich auch generell stolz sein können, wie wir eben arbeiten. Und um das geht es uns. Und der Schlüssel zum Erfolg, dass wir eben können, mit 3 Meter Abstand und 1000 Kilometer fliegen, ist das Teamwork. Das Teamwork, wie wir, dass wir die Leute auswählen, ganz ein wichtiger, elementarer Teil. Und wie, dass wir das Vertrauen eben herstellen, das Vertrauen ins Team, aber auch das Vertrauen in sich selber und natürlich dann so auch Sicherheit generieren. Also, das ist eigentlich das, um das geht es bei uns, weil Flüger ist kann das eigentlich jeder Militärpilot. Aber es ist ja ganz speziell, wie wir zusammengestellt sind und dass eben dort der Mensch im Zentrum steht. Das habe ich gesagt wegen der Tugenden. Ist uns wichtig, dass das auch so überkommt und dass wir das verkörpern können. Dann geht es aber auch um ganz einen wichtigen Teil, das ist das Bindeglied. Es ist mir eigentlich erst letzte so in den Sinn gekommen, wo wir die ganze Diskussion über Patrouille Suisse hatten, ist damit gefragt, was sind wir eigentlich wirklich, oder? Und ich verstehe uns als Bindeglied zwischen der Armee und der Bevölkerung. Und wir werden es dann sicher vielleicht nachher noch ansprechen, oder? Wenn das einmal reisst oder so, es ist eine Institution, die eine Tradition verkörpert und wo ja, gegen innen und gegen aussen eine wichtige Botschaft hat, oder? Und wenn wir das einfach kappen oder wenn wir das einfach aufhören, dann glaube ich, verlieren wir einen wichtigen Bezug, den die Bevölkerung hat, weil wir einfach sichtbare Elemente sind. Wir sind das sichtbarste Element von der Armee mit unseren Auftritten, die wir haben. Oder? Und dann geht es aber auch natürlich um den Nachwuchs. Ist klar, wir müssen immer schauen. Wir haben eine anspruchsvolle Laufbahn, die man da macht und die Selektion, die man macht. Dort ist es wichtig, dass wir Junge motivieren können, nicht nur unbedingt zum Militärpilot werden, aber auch zum Weitergehen, vielleicht die anderen Berufe, die irgendwo mit der Aviatik in Zusammenhang sind. Also die Zivilflüger haben selbstverständlich auch, Cockpit dort auch, aber auch die ganze Ingenieurgeschichte und Mechanikerseite, wo man dort natürlich auch die Leute begeistern und faszinieren für den Beruf oder überhaupt für das ganze Gebiet. Vor 60 Jahren haben wir angefangen. Es war noch nicht in dieser Formation, wie man da zur 700 Jahre Feier von der Eidgenossenschaft hat gefeiert und dann dort noch die Bücher, sage ich jetzt, noch hat können anmalen von diesen Hunter. Am Anfang war es nur eine Viererformation und man hat dann nachher aufgestockt, 1978 schon auf 6 Flüge, zwischendurch 1970 5 Flüge. Das war eine relativ kurze Phase, wo man mit 5 und dann irgendwann hat sich mal einer ein bisschen reingeschlichen und es hat sich niemand aufgeregt, dass jetzt plötzlich noch ein 6. Nummer ist. Und so auch das Kommando weiter oben. Da habe ich gerade letzte lustige Geschichte von Markus Giga erlebt, der mal Kommandant Luftwaffe war, der dann einfach einmal ein mitgeflogen ist. Und so. Und dann hat das gar niemand gestört. Und dann sind es dann plötzlich 6 gewesen, oder? Und man ist dann auch 1978 das erste Mal ins Ausland gegangen. Der Kalte Krieg hat gewütet und so. Und sie ist damals mit einem Kampfflugzeug als neutrale Schweiz doch noch, eine Leistung war, dass man eigentlich mit diesen Flugzeugen, die im Einsatz waren, dass man mit denen ins Ausland konnte. Und dann mit der Außendienststellung vom Hunter im 94 hat man dann nachher gewechselt auf die Formation, wo wir heute noch sind, mit den F-5 Tiger und eben auch mit 6 Flugzeugen. Und das ist unsere Grösse, die wir haben. Und an der tun wir eigentlich nichts ändern. Der grosse Unterschied zu den Profiteams, die es ja sonst um uns herum hat, also alle, eigentlich fast alle um uns herum, sind reine Profiteams. Wenn ich da jetzt nenne, Frecce Tricolori, Patrouille de France oder auch Red Arrows von England, dann machen die das 3 Jahre, vielleicht einmal 4 Jahre als Vollprofi. Also die fliegen 1 bis 2 Mal pro Tag fliegen die so eine Mission und machen genau das. Und gehen dann nachher wieder zurück in die Staffel. Oder? Und wir sind so semi-professionell, wir sind professionelle Berufsmilitärpiloten, aber machen das im Nebenamt. Und die Verteilung sieht etwa so aus, oder? Dass wir sicher 70% als Fluglehrer oder als taktischer Fluglehrer, taktischer Staffelmitglied in der Staffel sind. Und dann die anderen 30% für die Patrouille Suisse irgendwelche Arbeiten erledigen, bei der Planung helfen, bei der Erstellung von Prospekt und so weiter. Alles fast ein bisschen homemade und selfmade gemacht. Und nachher natürlich in der Saison, dort ist das Gewicht ein bisschen anders, von April bis Oktober, dort sind wir relativ viel natürlich mit den Patrouilles, die Vorführungen sind unterwegs. Mai bis Oktober sicher Saison und ca. 15 Vorführungen. Das ist bis dato so gewesen. Wir werden dann sehen, ob es nächstes Jahr auch so ist, aber das ist ungefähr die Grösse, die ihr euch vorstellen könnt. Davon sind 10 bis 12 im Inland und nachher noch 3 bis maximum 4 im Ausland. Und Montagstrainings, das ist klar, wir haben meistens ein Training, bevor wir wieder in den Einsatz gehen, an einem Montag. Das ist fast ein Standard. Und nachher gehen wir nachher vorführen am Wochenende oder haben vielleicht eine Woche darauf nochmal ein Training und gehen dann an eine Vorführung oder ins Ausland. Das ist ungefähr zu dem zu sagen. Und eben, wie gesagt, der Hauptunterschied ist zu den Profiteams, die das wirklich tagtäglich machen. Der Tiger F5, 46 Jahre alt, ist der Flüger. Er ist nach wie vor ein sehr guter Flüger, vor allem für das, was wir ihn jetzt hier einsetzen. Wir haben uns sehr natürlich mit diesen 30 Jahren Einsatz gewöhnt an das Flugzeug. Wir wissen, was man mit dem Flugzeug machen kann, was man mit dem Flugzeug nicht machen kann. Das ist in Europa eigentlich das einzige Flugzeug, das so in einem Team fliegt, das einen Nachbrenner hat und eigentlich ein Kampfflugzeug ist. Obwohl er nicht mehr ein aktives Kampfflugzeug ist, aber gleich eins, er ist kein Trainer. Oder? Darum ist er noch ein Kampfflugzeug, auch wenn er nicht mehr modern ist. Und das ist eine Exklusivität, die wir geniessen können. Wir können es natürlich auch einsetzen, weil wir sind mit Speed and Sound unterwegs, im Gegensatz zu einer Patrouille de France. Sagen wir, sind wir ein bisschen herablassend. Die fliegen so mit 2 Föhn umeinander, oder? Und das ist schon nicht das Gleiche wie mit dem F5, oder? Ihr seht auch da vielleicht die 2 Fotos, oder? Das ist ein konventionelles Cockpit. Das sieht genau noch so aus heute. Und an dem hat man auch nie irgendwelche Investitionen gemacht, oder? Und das ist eben an sich schon ein bisschen die Geschichte vom F5 ein bisschen tragisch, weil alle Länder um uns herum, die auch F5 betrieben haben, die haben immer irgendwelche Upgrades gemacht und das hat man beim Tiger nicht gemacht. Oder? Darum noch das, aber ich kann Ihnen sagen, da hat es die Weckerli mit Seilzeug und so weiter und Hydraulik, das funktioniert eben in der Regel auch. Oder? Und beim F18 müsst ihr etwa mal Ctrl-Alt-Delete drücken, weil dann der Computer irgendwie spinnt und er hängt sich irgendwie auf und so weiter. Oder? Das ist natürlich anders bei dem Cockpit da links. Aber ist klar, auch schon 1997 ist der Flieger gekommen, ist damals topmodern gewesen und wir haben dann eben schon ein Zeitchen im Dienst und die Tage des F-18 sind natürlich auch gezählt. So sieht das Ganze aus. Es ist relativ breit, man sitzt gut da drin, also das F-18 Cockpit ist fast ein bisschen enger, ein bisschen schmäler. Und da lässt sich gut arbeiten drin und es ist eigentlich relativ bequem in diesem Cockpit. Dann zu der Leistung, das ist vielleicht auch noch eindrücklich. Wir haben hier 40 Ferrari, wahrscheinlich etwa noch 600 bis 700 PS. Und das, wieso schrauben der Flüger auch, also eben im vollen Nachbrenner, ist der natürlich an einem F-18 unterlegen. Rein in den Kurvenflügen und so weiter, aber die Leistung ist also rum. bei dem Flugzeug. Und es hilft uns auch, um Korrekturen zu machen. Das Triebwerk reagiert sehr schnell, weil es so einen kleinen Durchmesser hat. Das ist also quasi Gas geben ist gleich Schub und Gas wegnehmen ist gleich Bremsen. Oder? Und das funktioniert gut mit dem Flüger. Das Design sowieso speziell, immer unverändert noch seit dem 1995. Es ist einfach, wie soll ich sagen, zeitlos und es sieht gut aus. Der Flüger sieht gar nicht alt aus. Er wirkt für mich eigentlich noch modern, obwohl er eben schon 46 Jahre alt ist. Voilà, ein Lieblingsthema von mir noch. Der Verbandsflug, ich habe es gesagt, die Leute haben ganz lustige Vorstellungen, wie das eigentlich vonstatten gehen sollte. Ich kann Ihnen sagen, wir haben absolut keine technischen Hilfsmittel. Also weder ein Radar, noch ein Autopilot, noch ein Abstandwarner, wo einem vielleicht ein bisschen mit einem höheren Piepton sagt, jetzt bist du ein bisschen näher, und mit einem tieferen, jetzt bist du ein bisschen weiter weg. Das wäre ja noch alles noch elegant oder noch, vielleicht noch hilfreich, aber wahrscheinlich würde es nerven. Aber das haben wir nicht. Also wir müssen rausschauen und Merkpunkte nehmen und wir orientieren uns orientieren am Vordermann oder an dem, der auf der Seite ist. Also je nachdem. Und das sieht ungefähr so aus, dass wir eine 45-Grad-Linie nehmen, imaginär, über die Spitze von dem Rail, den wir auf der Seite sehen, zum Cockpit und hinten nachher die Triebwerkbündung sehen, oder? Die sind ja gerade abgeschnitten. Und so. Und dann haben wir ungefähr einen 45-Grad-Winkel und einen Abstand mit der Formation ist vielleicht etwa 4 bis knapp 5 Meter und eine Stufung von ungefähr 2 Meter. Und wenn man natürlich dann vielleicht plötzlich ein bisschen weiter vorne ist, oder? Das Ideal wäre es grün, wenn man weiter vorne ist und so, dann sieht man nachher nicht mehr in die Triebwerke hinein oder sieht sie nicht mehr bündig. Wenn ihr zu weit hineinfliegt, seht ihr plötzlich in die Triebwerke hinein. Und dann wisst ihr, jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen sackt, ein bisschen zurückgesetzt und muss dann nachher korrigieren. Oder? Also das findet immer so statt. Und es ist egal, wie die Erde um euch herum dreht. Die Position wird einfach pickelhart verteidigt. Die Piloten kommen auch nicht mit über was, oder nicht gross mit über was rund um euch herum passiert. Wenn man Looping fliegt, wird es einfach irgendwann ein bisschen blau. Und wenn man wieder oben runterkommt, wird es ein bisschen grün oder ein bisschen grau. Und mehr sehen wir eigentlich nicht, weil wir schauen auf die Seiten raus und können gar nicht gross, haben ja keine Chamäleonaugen, oder? Und dann bleiben die Augen immer auf dem Flüger, der wichtig ist für die Position. Und auch wenn man Walzen fliegt und so, dann dreht einfach die ganze Erde mit, aber ich fliege wie ein Brett. Ich fliege da an dieser Position mit. Und das ist ein Ballett, das ist nicht bockstief und so, das ist klar, weil da werden die Korrekturen gemacht und das bewegt auch ein bisschen, aber je weniger das es bewegt, umso besser ist es für die anderen, die dann weiter raus eben auch noch mitfliegen müssen. Also, reine Handarbeit und wir haben wirklich keine technischen Mittel, die einem da dabei helfen. Rausschauen, den Verstand brauchen und so sieht das aus im Cockpit. Ihr seht, links ist das Gas, das er dort bedient und in der Mitte der Knüppel. Es gibt eigentlich keine Zehntelsekunde, wo er nicht irgendetwas steuern muss. Wenn er jetzt einfach nichts steuert, dann sind er gerade 2 Meter weiter weg oder im blöderen Fall 2 Meter näher. Also das heisst, ihr müsst permanent an dieser Position arbeiten und das mit Leistungshebel und Knüppel, wo auf alle Steuerflächen geht. Er hat jetzt die Füße da zurück. Das ist individuell, je nachdem, wo man fliegt. Das ist jetzt auch geradeaus eigentlich. Das sagt jetzt gar nicht gross dreht oder kein Looping und so weiter. Dann kann man manchmal mit den Füßen noch gewisse Korrekturen machen, um an der Position zu bleiben. Also so sieht das etwa aus im Cockpit rein. Und wenn ihr dort oben rechts gesehen habt, eben wie die Triebwerke dort oben arbeiten, da wird das leidet dann schon auch noch ein bisschen, das Material. Das Benzin rein, Benzin raus die ganze Zeit. Dass man dort an der Position bleiben kann. Aber eben, es läuft jetzt sehr zuverlässig. Habe ich gesagt, 3 bis 5 Meter Abstand fliegen wir. Die 3 bis 4 Meter haben wir eher, wenn wir zu viert unterwegs sind. Und wenn wir 5 und 6 sind, dann ist die Formation ein bisschen ein anderer Merkpunkt, wenn wir zu viert oder zu dritt unterwegs sind. Beschleunigungen, auch das relativ eindrücklich. Die Solisten gehen bis 7G. Also da wird ein Kopf mit einem Helm schnell einmal 50-60 Kilo schwer, oder? Und das auf die Halswirbelsäule, wo ja so kleine Knöchel sind. Also das ist jetzt nicht das Gesündeste, was er so machen kann. Und dann auch negative G, ist klar, kommen auch vor. Ich zeige euch jetzt hier ein Video aus Dresden, aus der Zentrifuge, dass ihr mal seht, wie ungefähr so ein Pilot könnte aussehen, wenn man die G zieht. Oder? Weil sonst sind wir immer hinter Masken und Visier. Und jetzt sieht man einmal, wenn ein Pilot da sitzt. Ich habe jetzt hier keinen Pointer. Auf der rechten Seite dort, seht ihr die G-Zahl. Und dort, wo jetzt dort rauffahrt, seht ihr, die Punkte waren auf 9G schnell gewesen. Und jetzt hebt er 8 und geht wieder zurück. Oder? Und was ihr hier seht, ist die Elastizität vom Gesicht. Sagen wir immer, das ist eigentlich so eine Verjüngerungskur, weil man permanent ein bisschen massieren an dieser Haut. Und was einfach eindrücklich ist, und das ist mir damals nicht bewusst gewesen, oder? Man ist ja verkabelt. Und Sauerstoffsättigung, Herzschlag und so weiter, wo man dort mitüberkommt und vor allem die Ärzte draussen, wenn ihr auf einem, so einem Stuhl sitzt und innerhalb von einer Sekunde zwei auf die GU geht und ihr habt vorher einen Puls von 110, dann habt ihr in zwei Sekunden einen Puls von 160. Also wenn ich 160 habe beim Joggen, dann bin ich kurz vor dem Sterben. Und dann müsst ihr schnaufen, oder? Ihr sitzt auf dem Stühle und müsst pressen und schnaufen. Und das ist einfach, das hat mich am meisten beeindruckt, dass man die Pumpe, die sagt Alarmstufen, oder? Jetzt geht der Druck zusammen und so weiter. Und dann fängt es an, pumpen wie verrückt. Und dann haben wir eben 140, 150 oder 160 bis 160 Puls, damit das Blut hier oben im Hirn bleibt und die Sauerstoffsättigung vom Hirn kann gewährleistet werden. Also mit dem müssen wir natürlich auch kämpfen, aber das sind wir uns gewöhnt, weil das ein normaler Prozess ist in der Militärflügerei, da sind wir, kommen wir mit der G, auch schon in der Selektion, kommen wir dort in Berührung und da lernen wir eigentlich, wie man richtig umgeht mit dem. Dann haben wir eine Minimalflughöhe, die ist für die Solisten 60 Meter und der Verband hat sonst 100 gegenüber dem Grund. Das Bild ist sicher nicht auf 60 Meter Grund, aber das haben wir zu Meiringen aus Freude gemacht. Da sind wir vielleicht etwa 5 bis 6 Meter Grund. Aber einfach, das ist etwas, was wir einhalten müssen, wenn wir so Vorführungen fliegen. Geschwindigkeitsbereich von 300 bis 1100. Wir gehen ja nicht über Schall. Sonst hat es dann in den Häusern keine Türen mehr drin und keine Scheiben mehr. Also wir bleiben unter Schall, weil der Flüge würde auch tief über Schall gehen. Aber das ist klar, dort gibt es manchmal, dass ein Solist, der allein vorbeikommt oder so, dann 1000, 1100 Kilometer pro Stunde drauf hat. Das Gelände ist immer wieder eine grosse Herausforderung in der Schweiz, das Wetter vor allem. Wir haben es ja wirklich nicht so einfach mit dem Wetter, das wir in der Schweiz haben. Wir sind uns aber auch gewöhnt, in der Militärflügerei mit dem Wetter umzugehen. Und das ist ein Vorteil. Ein Pilot, der in Holland nur unterwegs ist, hat dort ein bisschen mehr Mühe. Oder in England unterwegs ist mit dem Gelände, das wir bei uns haben. Aber das gehört bei uns dazu, aber ist sicher ein Thema. Eben, Gebirge ist nicht Gebirge, das war St. Moritz. Das ist relativ breit, ist nicht einmal so anspruchsvoll. Zum Beispiel Mollis, die hinten, ist viel schwieriger zum Fliegen. Und wir sind eigentlich im Mittelland. Aber die Berge sind einfach senkrecht links und rechts. Oder? Dann Navigation. Ja, ein wichtiges Thema, weil man meint immer, wir haben hier ein Navigerät drin, wie ein Auto. Und das ist natürlich nicht so. Im F18 hat man das. Kann auch den Maßstab wählen, oder? Aber wir haben da eigentlich die 25.000er Karte, wo man mit Filzstift dort drauf die Fixpunkte einzeichnet. Wenn es jemand interessiert, kann ich das nachher noch erklären. Aber wir machen Kilometerstrich und lernen das auswendig, die Achse. Oder? Und dann wissen wir, irgendwo hat es eine Kille beim Fix 5 oder irgendwo hat es eine Autobahnausfahrt bei Fix 3. Und dann tun wir uns das merken. Und gehen das anschauen und nachher fangen wir an und die Vorführung oder das Training eben fliegen. Aber aus zeitlichen Gründen kann ich jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Aber das ist ein wichtiger Teil, dass man das versteht und darum hat man vielleicht auch Verständnis dafür, dass wir einmal am falschen Ort waren und zwei Kreise geflogen haben und dann nicht brilliert haben natürlich, oder? Weil es einfach ein Tal weiter ran war und es hat auch Zelt am Boden gehabt. Aber das ist natürlich ein speziell gewesen. Nachher Sicherheit. Man hat nach Rammstein und so hat man für die Sicherheit gesorgt, dass wir Abstände haben, die zu den Leuten eingehalten werden müssen. Wir müssen uns auf der roten Linie bewegen, 230 Meter. Und auch die Vektoren gegen die Leute und so haben gewisse Einschränkungen, oder? Wie man das fliegt. Man darf in der Regel die Public Area nicht überfliegen und auch zum Beispiel das Carparking nicht. Das ist dann je nach Veranstalter. Aber es gibt Vorschriften, die wirken, dass man das mitigieren kann. Also das Risiko für die Zuschauer am Boden kann mitigieren. Und das kontrolliere ich auch. Ich fange ein Auge, ich brauche kein Messgerät. Ich sehe, was 60 Meter sind oder ich sehe, was 100 Meter sind. Wenn du einfach 1000 Mal zuschaust, dann kennst du die Höhen und dann gebe ich ihnen Feedback. Ich sage auch, wenn sie das Dach überschiessen oder irgendetwas, weil sie wirklich auch Handarbeit schätzen, rausschauen und so, dann gebe ich ihnen selbstverständlich dort das Feedback und möchte, dass es dann auch korrigiert wird, wenn ich etwas sage. Voilà, noch kurz zum Teamwork, wie wir eben arbeiten und wie wir das anbringen. Es ist eigentlich relativ einfach. Wir haben ein gemeinsames Ziel, alle miteinander. Und das ist, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort, jetzt können wir noch mal schnell lachen, und dort eine solide Vorführung fliegen. Eine präzise, dynamische, solide Vorführung. Eigentlich geht es nur um das. Wir müssen nicht irgendwie die Schnellsten sein, weil das sind wir sowieso. Die Leutesten, ja, sind wir wahrscheinlich auch. Und wir müssen aber nicht die spektakulärsten Sachen zeigen, die vielleicht andere trainieren, genug können trainieren und zeigen. Das müssen wir nicht. Wir müssen eine solide, gute, präzise Vorführung machen. Und das ist eigentlich das Ziel. Und wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann ist das schon viel. Das Vertrauen, eben, wie ich gesagt habe, wie bauen wir das auf? Das Vertrauen hat die vier Säulen, Teammitglieder, wie wir sie wählen, das Training, das wir zur Verfügung haben, der Drill, Kommunikation, wie wir darin arbeiten und die Hierarchie, eben mit dieser Kommunikation, wie dass man, ist es eher ein Workshop oder ist es Befehle, dort den Unterschied machen. Also mit diesen vier Säulen tun wir eigentlich das Vertrauen aufbauen. Und jeder, der hier bei uns mitmacht, hat ein gewisses Wissen, hat eine Erfahrung, die er mitbringt, weil er schon Militärpilot ist, hat die Selektion schon gemacht. Also wir kommen dort keine Doublen über. Und die haben je nachdem einen Ausbildungsstand, den wir sehen wollen. Und dann geht es darum, dass man eben den Menschen findet, der ins Team hineinpasst. Das ist ein Er oder ein Sie, das ist klar. Wir machen die Wahl von einem Mitglied, wir machen eine Umschulung auf den F5 und wir machen ein Training, wo wir wirklich hart fliegen, 2 bis 3 Mal pro Tag. Und der wirklich aus einem Rohdiamant, sage ich, machen wir einen, den man nachher ausstellen kann beim Gübelin oder beim Bucherer, den man nachher verkaufen im Laden. Also wir feilen den schön oben runter, dass der nachher wirklich gut aussieht und dass man nachher den kann integrieren ins Team und eben kann brauchen, fliegerisch. Und das machen wir mit einem recht strengen einwöchigen Kurs noch. Plus nachher gehen wir sowieso in einen 2-wöchigen Trainingskurs noch darauf runter, wo wir alles miteinander durchfliegen und machen. Und da wird viel Papier generiert, Programm kreiert und so weiter. Und es ist also nicht so, dass ich oben rechts dort im Roten sitze und sage, es ist gut wie der Cäsar und sage, das ist ein Schnabel, den er mir da zeigt, sondern das wird im Team miteinander wird das erarbeitet. Wir gehen auch zuerst hoch fliegen, wenn wir noch nicht so trainiert sind, gehen wir nachher ein bisschen auf mittlere Höhen und erst wenn wir uns wohlfühlen, gehen wir nachher runter auf die 60 oder auf die 100 Meter. Und eben die Hierarchie oder die Kommunikation, die wir eben haben, muss man schwer unterscheiden. Wir haben einen kooperativen, sage ich jetzt, Führungsstil oder Kommunikationsstil. Das ist in Vorbereitung und im Debriefing. Dort ist Workshop-artig, wie wir miteinander eigentlich arbeiten. Und nachher einen ganz klar Trend, wirklich autoritär, wie wir nachher briefen und die Vorführung machen. Ich habe keinen Workshop und keine Diskussion mit 300 Meter pro Sekunde, wo wir unterwegs sind, oder? Wenn wir ins Tal einfliegen, dass sich jeder dort noch ein bisschen einbringen und vielleicht auch noch eine Idee hat. Oder? Das geht wirklich nicht. Darum ist dort der Leader, der sagt, da durch geht es, so machen wir es. Und dann könnt ihr höchstens noch sagen, wenn ihr ein ganz schlechtes Gefühl habt, dann macht ihr einen Speak-up. Oder? Aber sonst entscheidet der Leader und sagt, so, dort geht es durch. Oder? Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass wir da eindeutigen Unterschied machen, in welcher Phase dass wir eigentlich sind und dann unsere Kommunikation anpassen. Ebenfalls, dass wir immer ein Plan A ist klar, den haben wir, aber wir müssen immer einen B-Plan haben und einen C-Plan, weil einfach das Wetter relativ schnell wechseln kann. Wir haben das auch in St. Moritz oben schon mit Maloja-Wind und so weiter plötzlich überrascht gewesen, dass der Nebel rum ist und so weiter. Und briefet haben wir eigentlich etwas anderes. Und, so. Und das sind so Lehrstücke, wo man muss mitnehmen muss, dass man immer noch einen Plan B und einen Plan C muss haben, wenn man die Vorbereitung treffen, oder? Und eben Workshop in der Vorbereitung ist klar, Debriefing auch, weil wir immer mit Video debriefen. Ist knallhartes Debriefing, weil einfach alles sichtbar ist, was man jetzt zusammengeflogen hat. Aber es ist gut und bringt einem weiter, dass man nachher die Sachen rausnehmen kann, die man das nächste Mal sollte verbessern können. Das ist dann eben das Autoritäre, das Briefing und die Vorführung selber. Wir sind da mit geschlossenen Augen, wie ein Skifahrer, gehen wir alle Formationen durch. Der Leader redet auch durch alles durch, dass der Flug völlig klar ist und der Drill eigentlich nachher wieder so stattfinden kann, wie wir ihn wollen haben. Also, kooperativ und autoritär, der grosse Unterschied. Und ich brauche eben Vertrauen ineinander, in sich selber und auch in Kollegen. Der kommt da mit 1400 km Relativgeschwindigkeit, oder? Beide addierten Geschwindigkeiten fährt er da durch und hat einen Abstand vielleicht von 15 bis 20 Meter. Oder? Und wir sind ja dann froh, wenn er gut gezielt hat im Tunnel, wenn er genau die Mitte trifft. Oder? Das ist klar. Also da sieht man es auch aus dem Cockpit aus. Ich sehe zum Teil, wie nahe das ist, wenn der Flüger da kommt, und der kommt sehr schnell. Ich habe da, glaube ich, jetzt noch ein Filmchen. Jawohl, jetzt müsst ihr dann unten schauen, am Bildrand kommt er dann daher. Das ist in Italien, am grossen Strand in Norditalien. Und jetzt kommt er dann hinführen. Voilà, es kommt dort wie ein Pfeil, oder? Kommt er dort daher. Genau. Voilà. Dann das letzte noch, Ritual und Traditionen, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir noch den Abschlussfilm schauen. Wir sind eine exklusive Truppe und die Moral, die muss immer hoch gehalten werden, darum haben wir gewisse Rituale, aber ich kann jetzt da nicht darauf eingehen, was es ist, aber es ist immer etwas Lustiges und es ist meistens etwas, wo wir die Leute ein bisschen hoch nehmen. Wir haben übrigens auch eine sogenannte PS-Bibel, das ist in einem hölzigen Buch drin, sind alle Erfahrungen, die man mal gemacht hat in den letzten 60 Jahren, also fast all. Aus dem Anfang nicht ganz, aber sagen wir mal, die letzten 30, 40 Jahre, die sind dort drin reingeschrieben, und weil die Jungen immer wieder eine Idee haben, was man noch reinbringen könnte, dann kann immer einer sagen, du, das haben wir im Fall schon vor 15 Jahren mal angeschaut und so, das kannst du kübeln, das müssen wir nicht probieren, oder? Aber die Idee ist vielleicht grossartig, so auf dem Papier, aber funktioniert nicht. Und da hat es eben Erfahrungen drin, die wichtig sind, die dort stehen. Wir haben weisse Söckli. Ich weiss, dass der Michael hat dann noch auf das zu sprechen kommen. Es ist über eine 25-jährige Tradition, dass man immer an den Vorführungen weisse Söckli trägt. Wenn das einer vergisst und zum Beispiel die Schwarze im Hotel anlegt und nachher auf den Flugplatz geht und so, dann wird das kontrolliert vor dem Flug. Und wenn er keine weisse hat, sondern graue oder schwarze, dann muss er die Socken abziehen, dann fliegt er barfuß in den Stiefel und fliegt die Vorführung barfuß. Also das ist dann ziemlich knallhart. Wieso weiss? Vielleicht, man ist ein bisschen näher, man hat dann noch vielleicht die Engelssöckli an, die Flügel fehlen noch. Wenn es mal etwas passiert oder so, ist man vielleicht ein bisschen schneller beim Herrgott. Ich weiss es eigentlich nicht genau, woher das Tradition kommt, aber man trägt das so konsequent. Dann tun wir auch immer die Leute, taufen, genau, jetzt habe ich das Wort. Taufen sie, wenn sie im Ausland sind, das erste Mal. Und das machen wir mit dem Medium Wasser. Ich durfte in eine Wäschanlage reinstehen, damals in England. Es gibt auch Feuerwehren, die verschiedenste Medien, also besser gesagt Mediums haben, die wasserähnlich sind. Also Schaum würden wir dort auch nehmen. Schaum oder Wasser spielt keine Rolle. Also da fällt uns immer etwas ein. Dann haben wir hier noch Wir haben den aktuellen Leader in einem Hotelpark haben wir den reingerührt. Das Wasser hat gestunken, das war in Polen. Das war also, es war kein Matcha-Wasser, oder? Weil dort kannst du ja reingumpen und stinkst nicht. Und es ist schön und klar. Aber das hat fürchterlich gestunken und die Kombi hat man nachher zweimal müssen waschen, um den Geschmack wieder rauszubringen. Oder? Da auch noch kurz, wir haben, wenn wir einen wählen, weiss er es ja nicht. Und dann haben wir ja, durch das, dass wir einen guten Draht haben zu den Zollorganen und Polizei und so weiter, haben wir dann geschaut, dass da vielleicht ein bisschen Rauschgift im Koffer ist. Damit der Zöllner dann nachher dort in Zürich den Koffer auftun kann. Und ich könnt euch vorstellen, wie zittrig die nachher abgeführt worden sind und so. Das Team hat dann nachher hinter einer Glasscheibe gewartet. Und dann hat er dann dort nachher den Badge, den ich hier träge, hat er aus der Wäsche dürfen graben. und so. Aber der Schock war natürlich tief, oder? Und ja, es hat dann auch Tränen gegeben. Das gibt es manchmal bei diesen Wahlen. Man weiss nicht, ist es aus Angst, dass er jetzt muss mitmachen muss, oder aus Freude, weil er darf mitmachen, oder? Also das ist uns am Ende nicht ganz so klar, aber die Emotionen gehen hoch, wenn sie da gewählt werden. Da sieht man noch das Bild. Mechaniker, sehr wichtige Truppe. Ohne die geht nichts. Wenn die Flüge nicht perfekt herstellen und mechanisch optimal, dann fliegen wir auch nicht, oder? Also braucht es eben die Teamarbeit mit ihnen eben auch sehr wohl. Sonst geht da nichts. Das ist auch im Internet und so weiter natürlich, wo dass wir gehen vorführen und wo dass wir sind. Das ist klar im Inland und im Ausland eben, wie gesagt, 3 bis 4 Mal. Und wir sind da zurückgekommen von Sanicol. Das war das Letzte, das wir im September noch gemacht haben in Belgien. Und dann ist die Saison jetzt eigentlich mit dem Einsatz, den wir noch nächste Woche haben, ist dann nachher die Saison vorbei. Voilà. Und jetzt noch der Abschlussfilm. Ich glaube, der nimmt dann noch ein Licht zurück, vielleicht. Aber lassen wir doch den mal noch schädern. Voilà, wir sind ja da auch auf den gängigen Social-Media-Kanälen und so weiter, plus Webseiten vertreten. Es gibt auch eine App, übrigens eine Gratis-App, Butter Swiss, falls jemand interessiert, abladen und dann sind Fotos, Filme und so weiter sind drauf und die Termine. Und dann hätte ich jetzt ganz leicht überzogen, das zur Pünktlichkeit, also ich bringe es nicht rein, Michael, in 30 Minuten. Entschuldige mich dafür, aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mitnehmen in unsere Welt. Kurzer Abrieb. Und dann wünsche ich jetzt schon einmal natürlich einen guten und viel Spass noch an diesem Abend. Danke vielmals.
Ganz herzlichen Dank, bitte komm hier rüber. Wahrscheinlich, das ist ein Sänger als ein F5, keine Ahnung.
Wie?
Der Sitz ist länger als ein F5, oder?
Nein, ein bisschen breiter schon.
Es ist identisch, sehr gut.
Ja.
Also ganz herzlichen Dank für den spannenden Eindruck. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich gehe jetzt Nacht nochmal Top Gun 2 schauen und sagen, sag gerade noch. Grossartig. Lügst du eigentlich Top Gun? Also lügt man das? Ja, also sagt man da, wie man bei der Polizei schafft, also die Tatort und so, das hätte mit Recht. Mit
nein,
Recht
nein, also der Top Gun-Film, der hat mich geprägt damals. Ich bin mit dem Töffli ins Zentral gefahren und bei dem schauen und nachher war irgendwie sowieso klar, was ich werden will. Und dann habe ich nachher wahrscheinlich noch 30 Mal geschaut und den neuen habe ich aber glaube erst 2 Mal gesehen. Den muss ich dann ein bisschen refreshen wieder einmal.
Ich wollte Pilot werden, nachdem ich Top Gun gesehen habe, wie es nicht wurde. Was macht der Unterschied? Oder was ist es? Du hast gesagt, dort, das hat dich fasziniert und hast es einfach so den Biss gehabt. Hast du einfach gesagt, das will ich, oder?
Ja, mich hat die Fliegerei als Bub schon fasziniert. Ich muss aber auch gestehen, dass es mehr die zivile Fliegerei war. Ich habe jedes Flugzeug kennt als Bub, das da umeinander geflogen ist. Es hat natürlich auch noch ein bisschen weniger gehabt wie heute. Aber alle die Flugzeuge, wo man mit einer Fähre ist, die Airliner und so weiter, die habe ich alle gekannt. Und bei diesen Ferienflügen, die wir damals hatten mit der Familie oder so, habe ich am Fenster sitzen und die Klappen und Störklappen und Bremsklappen und Flaps und Slats und alles hat mich so interessiert, da hätte ich stundenlang zuschauen können. Dort ist wahrscheinlich die Faszination ist dort entstanden für die Fliegerei.
Und dann bist du ein Flieger RS. Wie schwierig ist das? Also, ich stelle mir das sehr schwierig vor, oder? Also, ich war ja Militär, aber ich war weit weg wahrscheinlich von einer Flieger
RS. Ja, ich war ja noch in einem anderen System wie heute. Heute werden die alle ganz normal irgendwo eingeteilt. Ich kann schon sagen, beim Train, das gibt es ja nicht mehr. Aber es ist gleich. Panzertruppen, Motfahrer oder so, ist eigentlich völlig egal, Füssel. Und nachher müssen sie dort bis zum Leutnant machen und kommen nachher zu uns. Und bei uns war es noch anders gewesen. Wir sind eingestiegen als Fliegersoldaten und haben dann die ganzen Lektionen so durchgemacht. Und ja, die war streng gewesen und man hat sowieso gemeint, wenn man dort runter einruckt auf das Magadino für das, dann kehrt man gerade wieder auf den Absatz und geht wieder heim. Also das war etwa die Einstellung, die ich hier hatte. Ich habe nicht gedacht, dass das klappt. Oder?
Es hat geklappt und am Schluss bist du sogar Mitglied von der Patrouille Suisse, also selber geflogen. Du hast vorhin ein bisschen gezeigt, das geht an die Rituale, oder wie man aufgenommen wird. Wie ist das? Also in dem Moment, wo man weiss, jetzt ist man dort dabei. Also ich stelle mir das vor, wenn man Sportler, fast wie ein Olympiasieger oder irgend so.
Ja, es ist eine Ehre, dass man mitmachen darf, weil man träumt eigentlich als Militärpilot immer ein bisschen, dass man einmal irgendwie vielleicht gewählt wird. Und man kann sich ja nicht bewerben bei uns. Wir gehen auf die Leute zu die wir auswählen. Und dann wird man eben mit so einer Verarschung, jetzt auf gut Deutsch, wird man dann eigentlich gewählt und man kommt mit über, dass man jetzt, dass man dabei ist. Und ja, der Moment, bei mir war es noch human, wie sie es gemacht haben, aber der Moment ist wirklich schon speziell, weil du denkst, ja, jetzt geht irgendwie der Traum auf, dass man bei dieser Truppe darf mitmachen darf. Das ist schon ein spezieller Moment gewesen.
Und wie ist das? Also heute bist du in dieser Funktion oder ihr alle zusammen vom Team. Wie wählt man jemanden aus? Also ich meine, da gibt es ja ganz viele Berufsmilitärpiloten. Und also was ist der Richtige? Also ich nehme mal, da gibt es Tipps von anderen und so weiter. Das ist ein bisschen im Schutten, sage ich jetzt, oder Kadersichtung oder man auf irgendwie die Rüde zu binden geht irgendjemand an. Und dann sagt er, also das ist bei uns nein, so einer, oder? Wo dann sagt, in Südamerika, nein, ich sage ein bisschen, hey, lass da, in dort und dort gibt es einen und der könnte passen. Oder wie läuft das?
Nein, es läuft schon anders. Wir haben in dem Sinne auch ein Ritual, dass wir das immer im Ausland machen. Wenn wir wissen, wir müssen wieder jemanden wählen, dann haben wir eine Liste dabei, wo alle Berufsmilitärpiloten drauf sind. Und dort definieren wir dann ein Band, definieren, wo wir wollen. Also, wir wissen, was wir an Erfahrung wollen, an Piloten. Also ganz unerfahren nehmen wir nicht. Aber das ist dann der untere Anschlag von diesem Band. Und oben müssen wir auch sagen, wir gehen nicht 40-Jährige wählen ins Team, aber wenn dann einer vielleicht einmal 32 oder 33 ist, dann kommt er vielleicht auch in die Grenze. Aber dann haben wir das Band nachher und alle anderen schauen wir eigentlich schon gar nicht an. Und die dort in Frage kommen, dort ist es so, dass wir ein Vetorecht haben als jedes Member, also ich als Kommandant auch, und alle aktiven Piloten haben ein Vetorecht. Und man geht dann Name für Name durch. Und wir können uns natürlich das erlauben, das kannst du nicht in einer Air Force machen, die ein paar tausend Piloten hat, oder? Aber wir haben 200 Militärpiloten bei uns und davon sind 80 etwa Jetpiloten, oder? Also, die kennst du als Fluglehrer, wo du sie kannst, auf verschiedenen Flugzeugtypen. Mhm. Die kennst du, weil du mit der in den Staffeln warst. Wir haben nur noch 3 Staffeln, oder? Also du kommst in Kontakt mit denen und schaffst mit denen, oder? Und dann können wir uns das erlauben, dass wir sagen, okay, wir gehen das Veto durch. Wenn einer die Hand auf hat, wenn man den Namen durchgeht, der Liste runter und sagt, sehe ich nicht, dann wird er einfach gestrichen von der Liste. Und somit geht das nachher schon ein bisschen zusammen, oder? Wir haben dann vielleicht noch 4 oder 5 Namen, wo das irgendwie überlebt haben. Und nachher kann man Punkte verteilen. Und da hat jeder 3 Punkte, 2 Punkte oder 1 Punkt, den er nachher geben kann, wenn man dann die weiteren Namen durchgehen. Und dann ist dann schon nicht so digital, dass man sagt, einer hat 12 Punkte und der andere 11. Und dann hat es abgeschlagene, dass man nachher sagt, ja, wir nehmen den mit 12. Also wir machen dann nochmal, intensiv über die 2 Kandidaten zum Beispiel, die dann noch übrig sind, reden, oder?
Und wie ist das? Sucht ihr, also ich sage jetzt mal im Sport, sucht man einen Verteidiger, wenn man noch einen braucht, man sucht einen Stürmer etc. Spielt das da keine Rolle? Also welche Position das er hat in der Staffel oder ist das völlig
offen? Nein, es spielt keine Rolle. Wir nehmen die Leute, die von den Qualifikationen her möchten wir auch Leute haben, die in dieser oberen Gausche, also im oberen Teil von dieser Gausche Kurve sind. Die Verteilung gibt es ja bei uns auch. Dort haben wir sicher wirklich gute Leute, die das Fliegerische können, haben sie das Feingefühl für das. Und nachher haben wir auch schon müssen hier Rücksicht nehmen auf Gebiete in der Schweiz. Also, dass wir zum Beispiel eben einen Welschen haben, wir haben einen Jurassier gehabt, haben wir auch schon wirklich darauf geschaut, dass wir es irgendwie anbringen, dass wir jemanden aus der französischen Schweiz oder italienischen, also unseren Quotentessiner, sage ich amis, den haben wir auch im Team, oder? Der Nannini Lukas, der wird jetzt ein Solist nächstes Jahr, ist schon lange dabei. Also, dort haben wir auch die Regionen ein bisschen abdeckt, da schauen wir ein bisschen drauf.
Also das ist ein bisschen wie im Bundesrat, dass man dann...
Ja, einfach ein bisschen, wenn es geht und die Kandidaten, wenn du 2 hast, die eigentlich wirklich ebenbürtig sind und so, dann würden wir uns vielleicht wirklich auch irgendwie für einen Welschen entscheiden.
Und das sind ja alles Militärpiloten. Was ist denn das Privileg, also nebst dem, dass man für Patrouille Suisse fliegt, selbstverständlich als Ehre, ich sage, bis heute Nationalmannschaft im Sport, hat man da... Kriegt man einen Rang mehr oder keine Ahnung? Oder was,
nein,
was
ist passiert? Halt. Auch mein Job ist nicht, ich beziehe den Lohn nicht wegen Patrouille Suisse Kommandant, das ist nicht eine lohnrelevante Stelle bei uns in der Luftwaffe. Also ich habe im Rang vom Oberstleutnant, weil ich Flottenchef bin, also Chef vom Fachdienst Flotte F5, das ist eigentlich das, wo meine Stufen eigentlich gibt. Und das da ist, wie es anderen auch, die anderen fliegen auch umeinander und wir fliegen auch. Es ist nicht speziell honoriert, leider.
Du bist Kommandant und das ist also ein bisschen wie der Trainer, sage ich jetzt, draussen. Und auf dem Feld ist der Captain, das wäre ein Leader, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe. Und das ist quasi die Verbindungsmann, wenn man so will, in Staffeln hinein. Oder wie müssen wir das vorstellen?
Ja, den meisten Kontakt habe ich mit dem Leader. Er macht auch neben den anderen Piloten noch am meisten eigentlich fürs Team. Oder? Mit sonstigen Nebenaufgaben, die er noch hat, ist er stark gefordert. Und so ein bisschen der wirklich direkte Draht oder eine gewisse Absprache, wo ich sage, ich möchte erfahrene, wie das ist meistens der erfahrene Pilot im Team, möchte ich besprechen, dann schaue ich das mit ihm persönlich an, also bilateral.
Und so Vorführungen, nimmt man die einfach aus der Schublade oder kreiert man da neu auch, ich sage jetzt Figuren oder wie sagen wir dem, Formationen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Also wir haben durch das, dass wir eben semi-professionell sind, ist eines meiner Leitmottos ist eigentlich Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und eben wir können das Programm mit dem Training, das wir zur Verfügung haben, können wir nicht komplett nächstes Jahr zum Beispiel jetzt auf den Kopf stellen. Wir fliegen sicher 3/4 von den Sachen, die wir jetzt fliegen, fliegen wir nächstes Jahr gleich und an einem Viertel etwa tun wir vielleicht etwas umschrauben und machen und vielleicht etwas ändern. Aber wir können eben nicht, weil wir nicht tagtäglich gehen, trainieren und den Drill haben, können wir nicht einfach wirklich alles umstellen. Also jetzt sind wir limitiert in dem Sinn und man ist auch ein bisschen limitiert mit 6 Flügern. Also mit 7 schon ist schon anders oder mit 8 ist klar. Dort ist es halt gegeben, wir können nicht irgendwelche Formationen neu erfinden, die es noch gar nie gegeben hat. Es geht einfach nicht mit 6 Flügern.
Und du bist unten am Boden bei diesen Vorführungen jetzt und über Funk mit denen verbunden und gehst einfach allenfalls Anweisungen, wenn es das braucht. Oder wir müssen uns das vorstellen. Also du gibst ja nur dann ein, wenn es nötig
ist. Ich tue meistens Feedback geben, das ist meine Rolle, dass ich, weil ich bin ja der Vertreter quasi von den Zuschauern, also ich bin ja der, wo ihnen das Feedback gibt, wie dass sie fliegen gegenüber uns und tun ihnen das aufmelden, sagen, dass es regelmäßig ist, dass es gut ist. Manchmal kann ich eine Korrektur machen, wenn ich sehe, dass einer vielleicht einen Meter ein bisschen weiter fliegt und so, dann sage
das
ich
etwas.
Das sehe ich, ja, das sehe ich auch, wenn vom Boden aus, wenn einer vielleicht von 5, die nebeneinander sind und einer vielleicht einen Meter weiter ist und so, dann sehe ich das und dann sage ich ihm das und dann kann er es noch korrigieren. Aber wir haben so viel Wechsel von diesen Formationen, dass es dann manchmal schon fast ein bisschen müssig ist, oder? Weil es kommt dann in den nächsten 3 Sekunden kommt der nächste Formationswechsel und dann hat es dann nicht so viel gebracht, oder? Aber ja, die Höhen und so weiter, positives Feedback geben ist wichtig. Sie spüren, ob ich begeistert bin am Boden. Das gehört zu meiner Stimmlage und an meinen Kommentaren, die ich mache. Und sie wissen, jetzt läuft es gut. Sie spüren das selber auch. Und wenn ich verhalten bin und so ein bisschen leicht kritisch, dann spüren sie das. Und ja, das macht es amigs aus. Und das geben sie mir amigs auch Feedback.
Und das ist eine Auswirkung aufs Fliegen noch, oder?
Ja, ich würde jetzt sagen, wenn ich merke, dass der Chef am Boden vielleicht nicht ganz so 100% für ist, dann würde ich einfach noch ein bisschen mehr klemmen. Und dann, dass dann einfach stimmt, oder? Also das wäre etwa die Erwartungshaltung.
Also was ich unglaublich faszinierend finde, ist ja, dass da eben kein GPS oder so an Bord haben, sondern du hast es vorher gezeigt mit Karte, das kommt bis vor wie früher, wenn ich ins Skitourenlager bin und das, oder? Und dann hat man dort den Gipfel vom nächsten Tag und das ist mir ein bisschen so vorgekommen. Das ist eigentlich unglaublich, oder? Man hat jede Präzision, die Nähe auf 3 bis 5 Meter, oder, aneinander, und ihr schaut auf den Boden, eben, du hast gesagt, allenfalls okay, ihr merkt euch ein paar Merkmale auf dem Boden, und dann wisst ihr, hoffentlich sind am richtigen Ort. In dieser Geschwindigkeit, oder? Das ist
ja, das braucht einfach Training. Sie können natürlich das Kartenstudium heute mit diesen Möglichkeiten, Google Map und so, ist natürlich schon unglaublich, oder? Man kann das ja auch schon schier ein bisschen abfliegen, das Ganze, und sieht, wie das Gelände dort ist. Das hilft enorm, oder? Und dann wirklich Karten studieren. Und ja, es fasziniert mich auch, dass Sie einfach einmal die Achse abfliegen können. Und aus 2 Richtungen und nachher die Punkte sich können merken können, weil die sind ja wichtig für die Koordination, oder? Wenn ihr eine Tunnelkreuzung vor den Leuten machen im Zentrum, wo die Leute sind, und das mit total verschiedenen Geschwindigkeiten, dann muss eben der Solist wissen, wenn der Leader rapportiert, dass er bei fix 4 draussen ist, und dann muss er eben wissen, das ist 4 jetzt bei dieser Kirche, und dann nicht, dass er das Falsche sagt, dass er weiss, wo er muss sein, auf der anderen Seite, mit welcher Geschwindigkeit, dass er nachher die Kreuzung anbringt. Und das, dort haben wir einfach keine technischen Hilfsmittel, dass man nachher die Kreuzung wirklich
vor. Und weißt du jetzt, ist Geschwindigkeit klar oder der Fixpunkt klar, wenn er startet? Also, weißt du, was ich meine?
Wenn jetzt seine Geschwindigkeit, die kann variieren. Aber er geht immer an den gleichen Ort und weiss, ich muss etwa dort aussen sein, auf dem Fix. Und ungefähr mit dieser Überschussgeschwindigkeit, oder? Dass es nachher aufgeht. Und dann muss er noch den Wind auch noch berücksichtigen. Der Rückenwind vielleicht von der Formation, die kommt im Tunnel. Und er, der den Gegenwind hat, der kommt dann eben noch darauf an. Und darum macht es einfach so schwierig, dass er nachher wirklich dann zum Beispiel im Zentrum kreuzt.
Und du hast gesagt, der Pilot, der schaut eigentlich nur auf den Nebenmann. Und hat seine Fixpunkte, kriegt gar nicht so viel mit. Das heisst, er kriegt die ganzen Landschaften, wenn er jetzt so fliegt. Sonst nimmt er schon gar nicht mehr davon aus. Aber im Formationsflug, da kriegt er fast nichts mit.
Man kriegt, also ganz eindrücklich sind natürlich die Sachen, die wir näher an den Bergen sind. Und eins habe ich vorher schon erwähnt, das ist Mollis. Dort gehen wir am besten so 50 bis 100 Meter an die Felsen an, oder? Und wenn man dort nach einer auf Aussenbahn ist und eigentlich gegen den Felsen schaut, dann ist es wirklich eindrücklich, weil man kommt es dann schon mit über, dass jetzt da das Gelände so vorbei huscht an einem, oder? Und man weiss, es ist etwa 50 Meter Abstand zu der Felswände, oder? Und dort ist einfach das Vertrauen schon wichtig, dass er einem nicht in Granit hineinsteuert, oder? Als Leader. Weil man sieht es ja gar nicht kommen, eigentlich, oder? Es hat schon Formationen gegeben, da sind alle 6 im Boden hineingeflogen, weil der Leader sich im Looping verschätzt hat. Und so, und dann sind am Schluss, sind alle miteinander.
Das weil sie einfach Position
fix 40 Jahre her, aber irgendeine Formation auf der Welt. Mhm. Aber die sind nachher alle miteinander im Boden eingesteckt.
Weil sie so stark auf Position sind.
Ja, man schaut einfach raus. Man sieht ja, dass nicht kommt, wie es gelang kommt. Und das ist der Leader, der verantwortlich ist, dass das gut kommt, dass man nachher kann degagieren vom Gelände weg, oder?
Stichwort Sicherheit. So Sachen dient ihr auch eben. Also, ich gehe jetzt mal, es könnte theoretisch einen ohnmächtig werden. Ich weiß nicht, mit so vielen Gs, die hier unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ob das schon passiert ist?
Nein, bei uns nicht. Red Arrows haben schon bei einem Auflösen einen Pilot verloren, wo dort quasi nach der Vorführung völlig relaxed zurückgeflogen ist und sie breaken so relativ stark weg mit viel G. Und wenn du dort nicht vorbereitet bist und vorpressest und den Körper auf das vorbereitet, dann hat es einfach irgendwie ein bisschen verpennt und hat es verschlafen und hat sich dann selber in den G-Lock reingezogen und der ist dann abgestürzt nachher, weil man ist etwa 20 Sekunden lang ist man nicht bei Bewusstsein so richtig. Und so. Und dann ist klar, mit 20 Sekunden macht man viel Weg, wenn man nur auf 200, 300 Meter Grund fliegt. Oder? Das sind dann tragische Vorfälle, wo so passieren. Und es wäre nicht gut, wenn wir uns in den G-Lock reinziehen würden.
Aber beim Thema Risiko, Sicherheit, mit dem müssen wir in irgendeiner Form umgehen, oder? Auch untereinander. Ja.
Selbstverständlich. Ich sage immer, die Berufe, die alle einen Helm auf dem Kopf haben, das hat ja einen Grund, wieso sie einen Helm beim Arbeiten haben. Und das ist ja bei uns auch so. Wir haben einen Helm an, weil man vielleicht aussteigen muss. Und natürlich noch, weil der Sauerstoff angemacht ist und das Visier. Aber dort könnte man sich verletzen und darum hat man auch einen Helm an. Also das heisst, es ist anders, als wenn er den ganzen Tag vom Morgen um 8 bis um 5 auf dem Bürostuhl sitzt. Das ist logisch. Und wir sind uns dessen bewusst, aber das ist mir als Militärpilot sowieso. Man kann schaffen, dass man so professionell wie möglich schafft und immer wieder das Thema Sicherheit reinbringt, mit Reserven auch schafft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Eben, wie gesagt, wir müssen nicht gewinnen mit der Distanz. Wir müssen nicht fliegen wie Blue Angels auf einem Meter, oder? Und so. Und dafür duschiert es manchmal auch, oder? Man fährt es einfach nicht. Aber das ist einfach nicht das Ziel, oder? Wir wollen so aufgestellt sein und so saubere Bühne zu machen, dass man das einem immer vor Augen hat. Und das ist ein Respekt, den man braucht, wenn man das macht. Oder?
Und wenn man das macht, dann muss man einerseits Können haben, und das andere, du hast schon ein paar Mal heute gesagt, also jetzt gerade gesagt, aber vorher gesagt, Teamgeist, oder? Und eben, wie wichtig, dass auch Personen sind, die daraus suchen, dass das passt, oder? Sei denn, ist das, was sie mitbringen für den Teamgeist, und das andere ist, was machen sie da aktiv? Also machen sie da Teambildung oder gehen ihr irgendwelche Ski-Weekend noch, oder wie machen
wir
das?
Ja, es ist, wir brauchen das gar nicht so. Weil all die Ausland-Meetings zum Beispiel, wo man 4-5 Tage mindestens miteinander unterwegs ist und praktisch das Bett teilt, sage ich jetzt, dort ist klar, das sind Teambuilding-Anlässe, oder? Also dort ist nicht rumzickeln und so ist dort gefragt. Wir müssen nachher eine gute Leistung bringen vor vielen Leuten, die zuschauen. Und das ist eigentlich immer Teambuilding genug, wenn wir so unterwegs sind. Und wir trennen auch ganz klar Dienst und Käse voneinander trennen. Also wir haben ja, viel Schabernack manchmal so im Köcher. Und das gehört auch dazu, das ist sehr wichtig. Aber wenn wir nachher gehen und sagen, jetzt kommen wir dann zum Briefing, dann switcht das wirklich digital. Und dann wird seriös gebrieft und wirklich hochkonzentriert, bis dann der Flug nachher durch ist und bis wir das Debriefing gemacht haben. Und nachher kommen wir wieder zum Käse.
Ist das wirklich ein Ventil denn, so quasi? Dass man
sich ich glaube es auch. Also, man ist wirklich an mich sehr erleichtert. Es ist alles gut gegangen und so. Und es war super Vorführung gewesen. Man hat es auch gespürt, wie es gelaufen ist. Und so. Und dann macht man wirklich auch gerne das Bier auf, nach dem Debriefing und sagt, so, jetzt können wir uns wieder, der Kameradschaft widmen. Und das machen wir wirklich auch. Und, darum, gross Teambuilding-Kurs brauchen wir eigentlich nicht.
Es ist etwas speziell. Du hast im Vortrag schon gesagt, ihr tragt weiße Socken bei den Vorführungen. Nur bei den Vorführungen oder weiss, oder generell ja, beim Fliegen. Nur, weiss nicht. Genau. Nur bei den Vorführungen. Was ist der Grund wirklich? Also warum weiße Socken?
Eben, ich habe es probiert zu erklären. Ich kann es gar nicht besser erklären. Es ist eben über 25 Jahre, wo ich ins Team gekommen bin, hat es das schon gegeben. Und mir hat eigentlich noch nie einmal so richtig können antreffen, der gesagt hat, es ist so wegen dem und dem. Wir haben die Tradition einfach übernommen. Und darum tun wir die auch so konsequent weiterverfolgen. Und ja, das behalten wir so bei, da tun wir nichts ändern
dran. Bei der Unterwäsche ist man frei?
Da sind wir frei.
Aktuell ein Riesenthema, Patrick, wie es politisch ist. Ich sage es jetzt einmal so, oder? Also ich meine, ich sage jetzt mal, die Mehrheit hat eine Riesenfreude auf dem, was die machen. Du hast vor dem Bild gezeigt, über das Bundeshaus rüber geflogen, oder? Ich glaube, schon länger her. Lärmklagen in Basel, mit einem Basel-Tattoo, dort haben wir uns auch kennengelernt, drüber fliegen, oder? Dann ist auch, hat man das Gefühl, wie in der Fasnachtstadt, ist voll, aber es gibt immer ein paar, die dann anrufen. Hast du Verständnis für das?
Ich habe Verständnis für das. Muss auch nicht jeder lässig finden. Ich glaube einfach, dass, wenn ich so bei Umfragen, wenn wir mal wieder in den Medien sind, ist gleich positiv oder negativ, spielt gar keine Rolle. Und dann, wenn so Online-Abstimmungen sind, dann ist die Zustimmung von der Bevölkerung, und das ist ja irgendwo ein Abbild, was da zurückkommt, oder? Sind wir irgendwo bei 78%. Ich glaube, wir haben einen grossen Rückhalt in der Bevölkerung. Einfach durch das, dass es uns schon so lange gibt und dass man uns kennt und dass wir eben auch bei den Leuten Emotionen schaffen. Und es ist einfach emotional, wenn man mit 900 so 100 Meter Grund über einem hineinfliegt und so, dann stellt es ja, noch manchem, sage ich jetzt, stellt es vielleicht ein bisschen die Haare auf, oder es gibt so Hühnerhaut. Und es geht natürlich auch um das. Man muss schon sagen, es ist ein Spektakel, das wir machen. Aber du hast es eingangs gesagt, eben die Aufgabe wegen der Einsatzbereitschaft und dem Können, klar, das ist dabei. Aber ich stehe auch mittlerweile dazu, dass ich sage, wir schüren Emotionen schüren, oder? Mit dem, was wir machen. Und meistens positive, so komme ich das Feedback, das ich merke, wenn ich mit den Leuten bin, wenn ich an den Vorträgen bin, wenn ich draußen bin und so weiter, auch an den Stadtfesten, wo wir fliegen, oder Seenachtsfest, dann komme ich fast nie negative Meldungen über, oder? Aber ich verstehe, wenn es einen nicht so lässig findet, das ist logisch, mit dem müssen wir ja leben, das ist ja in der Demokratie so, dass es hoffentlich ganz verschiedene Meinungen gibt, und das ist eine davon. Finde ich völlig okay.
Und die Diskussionen, dass man sagt, Porto Suisse, wenn man, ich sage, das Einstampfen brauchen wir nicht mehr, oder mit Solarflug, allenfalls, was wir auch können lesen, oder?
Elektro.
Oder Elektro, Solar, was auch immer, oder? Das ist ja einfach nicht mehr das Gleiche, oder? Das ist,
Ja, unsere DNA ist der Jet. Das ist einfach so. Wir sind jetzt 60 Jahre mit zwei verschiedenen Flugzeugtypen so unterwegs. Und es gehört schon zu unserer DNA, zu der Porto Suisse, dass wir so mit dem Jet unterwegs sind. Und wegen der Abschaffung, ja, müssen wir ehrlich sein, wenn es Porto Suisse nicht mehr gibt, dann dreht die Welt weiter, oder? Also es ist ja nicht so, dass sie stillsteht wegen dem. Und wir werden enttäuscht sein, und viele Leute sicher auch, aber es geht ja weiter. Ich hoffe einfach nicht, dass es so weit kommt. Ich habe noch manchmal noch ganz leise Hoffnung noch rum. Müsste aber wahrscheinlich jetzt ein grosses Wunder passieren. Viele Politiker, vielleicht auch das Volk, die sagt, kommt gar nicht in Frage und so, das muss irgendwie weitergehen, suchen nach Lösungen. Ja, vielleicht sogar eine Volksinitiative, ich weiß nicht, ich kann eine organisieren.
Ich glaube,
wenn man das Volk fragt, hätten wir gute Chancen. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig.
Aber Unterschriften werden ja gesammelt in irgendeiner Form, oder? So der
Fan-Club, ja, es sind ja Petitionen sind unterwegs und so weiter, aber die sind nicht so viel wert, oder? Es regt einfach Diskussionen an, aber eigentlich müsste wie das Volk, wenn sie es wirklich will und so, müsste eigentlich ein bisschen mehr wahrscheinlich auf die Hinterbeine und sagen, geht gar nicht. Leserbrief schreiben, Sachen organisieren oder eben vielleicht sogar eine Initiative mit einer Figur, wo das gut verkörpern würde, herstehen und sagen, geben wir nicht auf, weil wir sind ja sonst ein Begriff im Zeitgeist, wo man eigentlich alles, was ein bisschen lustig ist, verbieten alles, was vielleicht ein bisschen unangenehm ist oder eben nicht gerade in den Zeitgeist geht, Tradition und so weiter, einfach über Bord werfen. Und wenn man das nicht will, dann müssen wir uns wehren, oder? Und, ja. Aber meine Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich, meine Möglichkeiten sind relativ klein, das ist klar. Ich bin
aber es ist ja nicht nur so ein Blausch. Ich meine, du bist ja Vertreter der Luftwaffe und aktuell hat die Sicherheitslage in Europa, auf der Welt, oder muss man sagen, ich gehe mal davon aus, auf die Schweizer Armee hat die Luftwaffe ja durchaus eine gewisse Bedeutung.
Ja, die Luftwaffe ist eines der ganz wichtigen Elemente in der Verteidigung. Das ist ganz klar. Wir sind die Mannen der ersten Stunde sowieso. Darum kostet sie auch am meisten. Das müssen wir auch sagen. Von der Armee hat die Luftwaffe produziert die grössten Kosten. Aber wir haben ja die teuersten Systeme. Und das ist so. Das ist bei anderen Air Force, besser gesagt Armeen auch so. Also, ja, das ist so. Und ich glaube auch, dass es international wichtig ist, dass wir uns eben zeigen und dass wir zeigen, dass wir da sind, dass wir parat sind und eigentlich einsatzfähig sind. Und wir machen ja nur eine Vertretung von dieser Arbeit, die eigentlich die Pilotenkollegen tagtäglich machen. Wir ja auch natürlich noch, eben die 70%, oder? Aber wir tun ja das eigentlich nur quasi sichtbar zu den Leuten rausbringen, was wir eigentlich machen. Sonst hat die Bevölkerung nicht so eine Ahnung, was wir eigentlich trainieren und so weiter. Und das ist einfach symbolisch für das, wo wir einstehen und für das, wo wir arbeiten.
Gut, jetzt weiss ich nicht, hat irgendjemand eine Frage, bevor wir dann kurz zum Apero gehen und gelegen, weiss nicht, kann man Fotos machen mit dir? Weiss nicht, ich weiss von irgendjemandem, wie ganz sicher dort, der junge Herr dort hinten, also der hat eine riesen Freude, wenn du mit ihm ein Foto würdest machen. Irgendeine Frage, sonst schnell von mir noch eine in der Zwischenzeit. Das heisst ja Jamie, aber man sagt Jami. Also, du Kommando Jamie Nils haben, oder wieso Jamie und nicht Jamie? Es ist ja alles Englisch eigentlich bei euch, oder?
Ja, das ist so, aber ich habe eben den Namen nicht in der Flügerei bekommen, sondern von meinen Eltern, wo ich noch ungeboren war. Und das wegen mit James Bond, viel, aber es würde jetzt den Rahmen da sprengen. Aber
ich habe James Bond.
Und dann ist einfach eine kleinere Version von James und dann haben sie einfach gesagt, oh, ja, Jamie, das klingt jetzt echt doof. Wir sagen es einfach Schweizerisch, Jamie, oder? Und darum eigentlich Jamie.
Also das heisst, man kann den Namen selber aussuchen, den man dann im Fliegen hat?
Ja, oder? Meistens kann man ihn wählen, aber es ist vielen Piloten ist so gegangen, dass sie in der Pilotenschule den Namen, den Nickname nachher überkommen haben. Wegen irgendeiner Geschichte oder einem Vorfall oder irgendetwas, was war. Und so haben dann die nachher den Nickname über.
Dann bin ich froh, dass ich nicht fliege, weil mit dem Nickname, den meine Eltern nicht haben, mit dem hätte ich nicht fliegen. Also... Ist irgendeine Frage rum? Ja, bitte.
Wenn ihr eine Show macht im Ausland, dann ihr startet hier in der Schweiz, fliegt dann hin, eher ein bisschen normal, dann gerade direkt die Show machen und fliegt wieder zurück, oder?
Nein, gar nicht. Der Fuel ist ziemlich beschränkt im F5 und das können auch andere übrigens nicht. Also, für den Überflug, der in der Regel zwischen 45 Minuten und einer Stunde 15 geht in Europa, brauchen wir den Tank, den wir haben, und meistens noch einen Rumpfunder-Tank. Und nachher gehen wir dort her, dann ist ein Camp vor Ort, wo unsere Lastwagen, sind zwei Lastwagenzeuge dort, haben ein Camp aufgestellt mit allem Material. Und dann landen wir dort und dann werden die Flüger wieder parat gestellt, dass man vielleicht am gleichen Tag oder dann einen Tag drauf nach einem Training fliegt. Und dann ist das ganz normal, 1-2 Vorführungen und am Montag wird wieder alles parat gemacht und dann wird wieder heimgeflogen. Und die Lastwagen kommen nachher, fahren am Mittag dort ab und fahren nachher durch Europa durch und kommen dann nachher wieder auf Emmen. Also das geht wirklich nur so. Also logistisch ist es noch ein bisschen eine Übung. Und, Aber das braucht es, weil wir haben viel Material dabei und Reserveteile und so, die wir mitnehmen. Oder?
Spitz, wenn wir noch Weltcuprennen mit den Ski etc., das alles vor.
Genau.
Hat gerade jemand, ja, bitte.
Mich würde noch interessieren, wie viele Flugzeuge haben wir denn im Einsatz? Also wir sehen 6 jeweils, aber was ist jetzt, wenn eins oder zwei vielleicht irgendeine Macke hat? Haben wir da noch einen Ersatz irgendwo?
Ja, wir haben in der Regel 2 Reserven. Also im optimalen Fall sind 8 Flüger auf der Flightline. Und wir haben jetzt durch eine gewisse Engpässe, die wir haben in der Flotte und so, haben wir nur einen gehabt. Das hat es ja schon gar keinen, oder? Und dann haben wir dann müssen wirklich schnell ein bisschen Holz anlangen, dass die 6 heben bei der Übernahme. Aber das ist normal, dass wir sonst könnten springen. Also man sagt dann, beim Ausfall von dem und dem springt der in die Reserve. Und dann ist dann wirklich am Galoppieren, weil man meistens Zeit muss einhalten und so. Und dann springt er in die Reserve und kommt dann mit. Das ist echt ein Normalfall, sage ich jetzt, was die Reserve betrifft.
Gut, dahinter noch, ja.
Ja, gerne noch nicht dabei, der Landry. Herzlichen Dank für Ihre Präsentation. Als eine von den wenigen Frauen, ja, erlaube ich mir jetzt, die Herren, verzeihen Sie, eine Frauenfrage. Die Auswahl nehme ich an Frauen von Militärpilotinnen ist eher gering. Frage an Sie, also ohne, dass wir Gender-Diskussion machen, aber ist eine Frau rein körperlich, wäre sie auch in der Lage, mit dieser Wahnsinnsbelastung so ein Flugzeug zu fliegen?
Ja, selbstverständlich. Bei den Thunderbirds von den Amerikanern, dort fliegt, glaube ich, jetzt nicht mehr, aber ist eine Frau mitgeflogen in diesem Team. Bei den Türken sogar, wo jetzt vielleicht auch nicht gerade bekannt ist dafür, dass es gerade zuvorderst alle Frauen vielleicht sollten mitmachen. Dort ist das auch der Fall gewesen. Die hat sich dann amigs abgewechselt noch mit einem zusammen. Und ja, auch Solopilotin zum Beispiel habe ich gerade das Jahr erlebt in Zeltweg in Österreich. Dort ist Demopilotin vom F-35, wo wir ja dann bald einmal werden überkommen, ist eine zierliche Dame, wo das fliegt. Also das ist kein Thema, weil die wächst dort auch auf und so und muss das auch so trainieren wie wir auch. Und zudem können die Frauen noch besser pressen wie wir, oder? Mit so Geburten und so, das haben wir nicht so Erfahrung. Und es geht genau um das. Pressen, alle Organe, Beine, Bauchmuskeln, alles so anspannen und so dagegen drücken, dass der Kopf eben rot ist und dass das Blut im Kopf oben ist. Und das ist, können die Frauen vielleicht sogar fast besser wie wir. Auch ein kurzer Hals zum Beispiel hilft auch für die Gehverträglichkeit. Also die ganz langen Männer mit dem ganz langen Hals haben eher Mühe mit der Gehverträglichkeit.
Und fliegen Giraffen so wenig.
Und das wäre für die ganz schlecht, genau. Also wie gesagt, es ist durchaus kein Thema. Wir haben leider einfach bei uns nur eine Frau, die im Moment einen Jet fliegt. Und das ist eine Arma-Swiss-Pilotin, also eine Testpilotin. Die wird zur Testpilotin ausgebildet. Oder? Und die wäre schon von dem her gar nicht wählbar, weil die haben die mit Agenda voll vom Morgen früh bis am Abend spät mit all diesen Projekten. Das ist nicht realistisch, dass sie bei uns mitfliegt. Oder? Und wir geben uns Mühe, also auch mit Sphärekursen und so weiter, dass wir Frauen motivieren. Kommt, macht das, oder? Aber wenn es einfach dann keine hat, dann hat es leider keine.
Also wenn man sicher schaut, dass es euch noch länger gibt, dass dann sicher mal eine Frau zu euch kommt.
Genau.
Es war extrem interessant gewesen. Ganz herzlichen Dank, Kommando Jami Nils Hämmerli. Es war uns eine Ehre, dass du hier bist. Okay. Im Baselbiet. Ganz herzlichen Dank. Und du kriegst selbstverständlich hier noch einen Baselbieter Korb mit Spezialitäten aus dem Baselbiet am Boden essen. Nicht im Flugzeug.
Ja.
Und vor allem der Wein sicher erst nachher. Also ganz herzlichen Dank. Merci
Danke für den Besuch. Danke vielmals, das sieht
sehr schön aus. Und allen einen ganz schönen Abend.
Ja, voilà. Besten Dank.